Ja, ich habe immer eine kleine Vorbemerkung, bevor ich anfange. Ich bin ein alter Jugendarbeiter und bin es deswegen gewohnt, du zu sagen in Predigten. Und das wird mir auch nicht ausgetrieben in Albanien, weil man da generell du sagt. Also wenn Sie lieber mit Sie angesprochen werden wollen, geht das hoch hier? Kann mir das? Lieber mit Sie angesprochen werden wollen, dann übersetzen Sie einfach jedes Sie, jedes Du in ein Sie und dann ist uns allen geholfen. Ich lese aus Markus 4, die Verse 30 bis 32. Und er, Jesus, sprach: Womit wollen wir das Reich Gottes vergleichen? Und durch welches Gleichnis wollen wir es abbilden? Es ist wie ein Senfkorn. Wenn es gesät wird aufs Land, so ist das kleinste unter allen Samenkörnern auf der Erde. Und wenn es gesät ist, so geht es auf und wird größer als alle Kräuter und treibt große Zweige, sodass die Vögel unter dem Himmel, unter seinem Schatten wohnen können. Gott, Vater, bitte schließ uns unsere Herzen auf, übersetze das, was in unseren Herzen ankommen soll. Jesus, ich bitte darum, dass du unsere Herzen weiterbringst und öffnest zu Gott hin. Und Heiliger Geist, ich bete darum, dass du anfängst, unsere Hände und Füße zu bewegen, dass wir dir folgen. Amen. Ja, 100% komplett und ausgewogen mit Huhn in Soße. In meiner Predigtvorbereitung saß ich neben einer Box mit Katzenfutterwerbung. Wir haben keinen Exklusivvertrag mit denen, also ihr könnt kaufen, was immer ihr wollt. Auf jeden Fall stand dort, 100% komplett und ausgewogen ist das Huhn mit Soße für Minka. Du denkst vielleicht wie ich, Mensch, vielleicht ein bisschen übertrieben für Katzenfutter. Es kommt ja aber auf die Perspektive an. Ja, in dem Fall, was ich über Katzen denke. Was für die einen vielleicht einfach Katzenfutter ist, ist für andere offensichtlich ein komplettes und total gesundes Schlemmermenü für den Lieblingsstubentiger. Und es ist schon immer wieder erstaunlich, dass Menschen sich genau das Gleiche anschauen können und etwas völlig Unterschiedliches sehen. Und so ist es letztendlich nicht nur bei Katzenfutter, sondern auch bei den wichtigen Dingen unseres Lebens. Zum Beispiel bei unseren Entscheidungen, die wir treffen im Leben. Oder wie wir unser Leben im Allgemeinen sehen. Es kommt auf die Perspektive an. Und die Perspektive, die ich einnehme, die bestimmt, wie ich in einer Situation denke, wie ich in ihr fühle, wie ich in ihr handle. Und letztlich ist das auch wichtig dafür, wie sich etwas in der Zukunft entwickelt. Ich weiß nicht, ob du die Umfrage noch im Kopf hast am Anfang. Welche Perspektive hast du auf die Situation eingenommen? Würdest du eher sagen, naja, ich habe eher so eine Hoffnungsperspektive oder so eine Krisenperspektive? Wenn du an deine Arbeitsstelle denkst, an deine Kinder, an deine Ehe, an deine Enkelkinder, an die Klassenarbeit, an deine Gemeinde, an die Schule, Hoffnung oder Krise? Und wenn wir die Leute in Albanien fragen, dann antworten sie meistens Krise. Und was soll man auch denken, wenn man all die Korruption sieht? Wenn man von so wenig Geld im Monat leben muss? Wenn wir in den Krankenhäusern die schlechte Ausstattung und die zum Teil auch schlechte Behandlung sehen? Wenn die Oppositionsparteien das Parlament boykottieren und ständig Proteste auf den Straßen sind? Was soll man denken bei bettelnden Kindern auf der Straße? Hoffnung? Bei all dem, wenn man das sieht, ist es verständlich, wenn die meisten doch lieber in einem Paradies wie Deutschland leben würden. Und manchmal sind wir auch selbst entmutigt, wenn wir die wenigen Gläubigen in der Gemeindegründung sehen. Wenn wir mit unserem Albanisch wieder irgendwas Dummes gesagt haben oder irgendwas nicht ausdrücken konnten. Wenn die Kinder und Jugendlichen lieber draußen am Handy datteln, als zur Jungschau oder zum Teamkreis zu kommen. wenn wir wieder das Gefühl haben, dass die Christen in unserer Gemeinde, dass denen die Leidenschaft fehlt, entscheiden wir uns dann zu hoffen? Was das Hoffen so schwierig macht, ist ja, dass man das Ergebnis noch nicht sehen kann. Das Wesen von Hoffnung ist, dass du etwas siehst, was noch nicht gesehen wird. Und das habt ihr in eurem Motto auch drin. Als ihr angefangen habt 2003, imagine, stell dir vor, was passieren kann. Und wir sehen das Ergebnis. Das Wesen von Hoffnung ist, dass du etwas vertraust, etwas glaubst, das versprochen ist, aber eben noch nicht da. Ja, jetzt ist die Frage, worauf können wir denn hoffen angesichts dieser Welt? Jesus antwortet uns in unserem Text auf das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist der Mittelpunkt seiner Verkündigung. Allein im Neuen Testament wird es 122 Mal erwähnt. Und davon sind 90 direkte Worte von Jesus. Jesus war es also unendlich wichtig, dass wir verstehen, worauf wir unsere Hoffnung setzen können. Und man merkt das auch an der Frage, die er am Anfang stellt, wie er sie stellt. Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Mit welchem Gleichnis sollen wir es beschreiben? Wie kann ich euch das nur nahebringen in menschlichen Worten und Vorstellungen? Wie kann ich euch das nur nahebringen? Seht ihr, wie Jesus um uns ringt? Dass unser Leben nicht nur irgendwie sang- und klanglos ist, sondern eine feste Basis hat? Und welche Basis ist das jetzt? Das griechische Wort, das hier für Reich benutzt wird, ist Basileia. Und Basileia beschreibt kein Territorium wie das Land Albanien oder das Land Deutschland, sondern es beschreibt eine Herrschaftsform. Es meint Alleinherrschaft. Und wer allein soll herrschen? Gute Frage. Reich Gottes? Gott. Hier ist der Bereich, in dem er regiert, in dem wichtig ist, was er sich unter Leben vorstellt. Als die Pharisäer einmal Jesus fragen, ja, wo ist es denn das Reich Gottes? Oder wann es kommt? Da sagt Jesus, man kann nicht sagen hier oder dort. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das bedeutet erst einmal, das Reich Gottes ist vielleicht noch nicht ganz da, noch nicht voll zu sehen, aber es ist jetzt und es ist real. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und zum Zweiten, wer ist denn mitten unter ihnen? Jesus. Er bezieht das Reich Gottes direkt auf sich. Wo Jesus ist und handelt, ist Reich Gottes. Auf sein Handeln in unserem Leben und in der Welt können wir hoffen. Unsere Hoffnung ist Jesus. Das bedeutet, an Jesus können wir sehen, was Alleinherrschaft Gottes bedeutet. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das Wort Alleinherrschaft hörst, aber wenn ich es höre, dann schrecke ich innerlich zusammen. Ja, wie viele alleinige Herren haben wir erlebt in der Geschichte, die ganze Völker zugrunde gerichtet haben. Und das waren nicht nur weltliche, sondern auch kirchliche. Wie viele Reiche haben wir gesehen, die auf Ausbeutung, Erniedrigung und Gewalt basiert haben? Das auch wiederum nicht nur weltliche, sondern auch kirchliche. Nur weil sich da einer als starker Mann aufspielen muss. Ich will so einen nicht mehr. Doch die Alleinherrschaft Gottes ist eine völlig andere. Wir lesen sie ab am Leben Jesu. Er wendet sich Menschen zu, ganz persönlich. Er leidet mit ihnen, er heilt und tröstet. Er ist gerecht, bei ihm ist Frieden. Bei ihm sind unsere Abhängigkeiten, die Umstände, unsere Sünden nicht das Ende, sondern er überwindet sie. Er, der alleinige Herrscher seines Reiches, geht den Weg bis zu seinem schrecklichen Tod am Kreuz, damit wir, du und ich, damit wir leben können. So geht es im Reich Gottes zu. Gibt es irgendein Reich irgendwo auf der Welt, in dem es so zugeht? Und du? Du kannst dazugehören. Unsere Hoffnung ist Jesus. Jetzt sagt Jesus, das Reich Gottes ist wie ein Samenkorn, wie ein Senfkorn, wie der schwarze palästinensische Senf. 1 Millimeter groß, 1000stel Gramm schwer. Wenn ich es jetzt hier in der Hand halten würde, aus meiner Tasche ziehen, in der Hand halten würde, gäbe keinen Unterschied, ihr würdet es nicht sehen. Das ist ein Kraut, sehr verbreitet in den Gemüsegärten damals. Aber ein Kraut, wie armselig ist das denn? Das soll das Reich Gottes sein? Die Menschen der damaligen Zeit haben erwartet, dass das Reich Gottes wie ein Blitz auf die Erde kommt, die Reiche zerschmettert und die Herrscher niederwirft und dann ist es da. Wie armselig kommt dagegen dieser Mann aus Galiläa rüber, aus dem heidnischen und armen Randprovinz von Israel, dann auch noch aus Nazareth, was selbst in Galiläa das hinterletzte Kaff ist. Wer sind seine Nachfolger? Ja, sind das etwa Theologen oder Minister? Nein, das sind Fischer und Handwerker und Frauen und Zöllner, ganz normale Leute und Schlimmeres. Und was ist mit den ganzen anderen Weltuntergangspredigern der damaligen Zeit? Jesus war ja nicht der Einzige. Was ist mit denen? Da geht er doch unter. Und dann in dem großen römischen Reich, da ist Jesus doch allerhöchstens, entschuldigt die Aussprache, ein Fliegenschiss. Nichts. Und dann stirbt er einen schrecklichen Tod am Kreuz. Jämmerlich. Das war's. Kommt dir das, was du siehst vom Reich Gottes, auch manchmal armselig vor? Oft sitzen Anne und ich in unserer Wohnung und fragen uns, was soll das alles hier? Das ist doch eigentlich Kraft und Zeit und Geldverschwendung, wenn wir wieder alle erinnern müssen, dass sonntags Gottesdienst ist. Jeden Einzelnen anrufen. Wenn wir unsere Gemeinde anschauen mit unseren 6 bis 7 Christen in einem Wohnblock mit hunderten Menschen. Wenn wieder kein Team zum Teamkreis kam, wenn in der Jungschar wieder keiner zuhört, wenn wir die Pastoren fragen, was sie als nächstes machen wollen und wir nur ein Schulterzucken ernten. Was soll das alles? Wie armselig beginnt das Reich Gottes? Wir können aber auch die Perspektive ändern. Wir können das Gleiche sehen und wir können auch den Samen sehen. Seit über einem Jahr treffen wir uns mit einem Paar zum Kaffee trinken, was man in Albanien macht, und Bibel lesen. Treffen uns also zum Kaffee, trinken eine Runde Kaffee und dann sage ich, jetzt schlagen wir die Bibeln auf und wir lesen was draus. Dieses Paar war diesen Sommer das erste Mal zum Gemeindecamp unserer Muttergemeinden mit und dieses Gemeindecamp ist recht gemütlich. Da gibt's am Anfang des Tages eine Gebetszeit, dann der ganze Tag ist frei und abends gibt's einen Gottesdienst. Das ist das Gemeindecamp. Als wir zurückgefahren sind, sagte Fatloum, der Mann, zu mir, wir waren als Gemeinde irgendwie nicht gut organisiert. Ich sag, wieso? Ich sag, hat alles gut geklappt und so? Sagt er, na, weil wir uns nicht nochmal nachmittags zum Bibellesen getroffen haben, um noch mehr über Gott zu lernen. Da ist er, der Samen. Da investierst du 2 Jahre in Leute und dann sagen sie sowas. Oder Dali, ein 10-jähriger Junge, der zum Kindertag ein Plakat erstellt hat, auf dem stand, wenn ich zur Kirche gehe, dann bin ich glücklich. Da ist er, der Samen. Wir können dieses Samen verachten, weil wir gleich das ganze Gewächshaus sehen wollen. Oder wir können ihn als Geschenk Gottes sehen. Es kommt eben auf die Perspektive an. Und dann bleibt Jesus nicht stehen. Und das finde ich so klasse. Jesus bleibt nicht dabei stehen, sondern er sagt, ist er aber gesät, dann geht er auf und wird größer als alle Gewächse. Innerhalb eines Jahres wird die palästinensische Senfstaude über 2 Meter hoch. Mit vielen Zweigen, mit viel Schatten. Was ist aus diesem toten Nichts im römischen Reich geworden, aus Jesus? Was ist aus ihm geworden? Er ist unsere Hoffnung geworden. Er ist Sieger über den Tod. Und diese Nachricht verbreitet sich in ganz Europa. Paulus schreibt im Römerbrief, bis an die Grenzen Illyriens, Albaniens. Noch heute gibt es nur noch wenige Winkel auf der Welt, wo es überhaupt keine Christen gibt. Wie viele Herrscher haben versucht, das auszurotten, und nicht zuletzt die kommunistischen Herrscher Albaniens, die ihr Land 1967 zum ersten atheistischen Staat der Welt ausriefen. Wenn du da gebetet hast, bist du mit deiner ganzen Familie im Gefängnis gelandet. Und kaum fiel der Kommunismus, entstanden die Gemeinden neu. Hoffnung bricht sich Bahn. Und hat sie einmal Fuß gefasst, ist sie unaufhaltsam. Darauf können wir setzen, weil Jesus es uns sagt. Und jetzt ist die Frage für dich, für uns. Wollen wir uns mitreißen lassen von diesen Versprechen, von diesem Anspruch, den Gott uns gibt? Oder wollen wir auf die Hoffnungsperspektive setzen? Dass das Reich Gottes groß wird, dass Menschen Schatten, dass es Menschen Schatten spenden wird. Diese Hoffnung ist unaufhaltsam und du kannst dazugehören. Ich habe ja bereits gesagt, dass das Reich Gottes kein Territorium ist, sondern eine Person, Jesus. Die Bibel betont immer wieder, dass in dem, der sich Jesus anvertraut, der Jesus nachfolgt, Jesus lebt. Wenn du also einer bist, der zulässt, dass Jesus dein Leben bestimmt, dann bist du, wie der Prediger Christian Schneider es nennt, eine Reich-Gottes-Zone. Bei dir ist Reich-Gottes-Zone. Eine Zone ist ein Bereich, der nach außen hin abgesondert ist, weil diese Zone einem bestimmten Zweck dient und in dem andere Gesetze gelten als draußen. Wenn du bei der Fahrprüfung mit dem Auto in die Fußgängerzone fährst, dann bist du durchgefallen. Du kannst dich jetzt über die Beschränkung deiner persönlichen Freiheit beschweren, aber es ist nun mal so. In der Fußgängerzone lautet eine andere Regel als in der Welt draußen, nämlich keine Autos. Nun ist bei dir die Reich-Gottes-Zone. Simon, vielleicht, wenn du kurz hier vorkommst. Also Simon ist jetzt Christ, ja, er ist ein Nachfolger Jesu. Er ist also hier Reich-Gottes-Zone. Hier ist also Reich-Gottes-Zone sein Bereich. Und hier draußen gilt was anderes. Okay? Hier gelten draußen Gesetze, hier gelten Reich-Gottes-Gesetze. Also, wenn in der Welt um Simon herum jetzt gilt, Estelina sieht nicht aus wie ein Topmodel, sie ist deswegen hässlich und Estelina in die Reich-Gottes-Zone kommt von Simon, dann gilt ein anderes Gesetz, nämlich hier bist du schön, hier bist du mein Freund. Und so keimt Hoffnung auf. Und Estelina kommt. Und wenn in der Welt um Simon herum gilt, alle hauen auf Kavi drauf, weil er sich komisch benimmt. Wenn Kavi dann in die Reich-Gottes-Zone vom Simon kommt, dann ist er angenommen. Dann kriegt Kavi eine Umarmung. Und so keimt Hoffnung auf. Bin ich vielleicht doch irgendwo angenommen? Und Kavi kommt. Und wenn Genzi kriminell ist, und denkt, dass es halt so ist, weil er so ein harter Kerl ist. Und wenn er dann in die Reich-Gottes-Zone kommt, zum Simon, in deine Reich-Gottes-Zone, dann wird er merken, dass es Vergebung gibt und dass es anders geht im Leben. Und wenn Islam als Ausländer gilt, einer, der eine komische Religion hat, und der dann in deine Reich-Gottes-Zone kommt, dann wird er sehen, dass es ein Reich gibt, in dem es egal ist, wo du herkommst. Hoffnung keimt auf. Gibt es Frieden unter den Menschen? Danke, Reich-Gottes-Zone. Jesus sagt über diesen Senfbaum, über das Reich Gottes, sodass in dessen Schatten die Vögel des Himmels nisten können. In einem Land wie Israel oder Albanien, wo es im Sommer über Wochen über 40 Grad heiß wird, könnt ihr euch vorstellen, was ein bisschen Schatten da bedeutet? Das passiert, wenn du Jesus die Kontrolle über dein Leben gibst. Menschen finden Schatten. Sie können nisten, sie können sich entwickeln und wieder andere beeinflussen. Und einer dieser Menschen bist du. Worauf können wir nun also hoffen? Auf Jesus, dass er handelt in deinem Leben und in der Welt. Wo bleibt die Hoffnung? Sie beginnt klein, aber sie ist unaufhaltsam. Stellst du dich als Reich Gottes Zone zur Verfügung, dann werden Menschen und nicht zuletzt du im Schatten Ruhe finden. Das ist die große Hoffnung, auf die wir zusteuern, und einen kleineren Anspruch haben wir nicht. Wenn wir heute hier rausgehen, dann lasst uns diesen Anspruch, diese Hoffnung leben, wenn wir Gott, die Welt und uns selbst betrachten. Amen. Vater, ich danke dir, dass du das Reich Gottes gründest, dass es klein anfängt, aber groß wird. Wir wollen dir folgen mit unserem Leben und wollen, dass dein Reich größer wird, weil unsere Herzen von dir bestimmt sind. Amen.